Ja, es steht zwar geschrieben, dass man die, die am Wort dienen, doppelter Ehre wertschätzen sollen, aber für mich ist das immer wie im Feuer. Also ich möchte am liebsten den Erdboden aufgehen lassen, kurz verschwinden und danach wiederkommen. Aber gut, wir sind ja auch beauftragt, für das Gute, was wir in unserem Leben erlebt haben, Gott zu danken. Und so wissen wir, dass alles Gute von ihm kommt. Ich lese einen Text aus dem 1. Petrus 4, ab Vers 10. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so diene er damit als guter Verwalter der verschiedenen Gnaden Gottes. Ich wollte gestern schon mal anfassen, aber ich habe es vergessen, ob die echt sind hier. Nee, die sind aus Gummi. Und das ist auch nicht ganz echt. Ich weiß nicht, da wage ich nicht zu beurteilen. Aber die sind echt hier. Deutet ja auf Gaben. Erntedank. Und der ist in den Kirchenkalender reingekommen, damit wir immer dran denken, woher die guten Gaben gekommen sind. Ich meine, der Bauer musste schon Schweiß lassen, um sein Feld zu bestellen und zu besehen und zu pflegen, um dann ernten zu können. Und selbst das Ernten musste im Schweiß des Angesichtes geschehen. Also der Mensch ist schon immer beteiligt bei den guten Gaben Gottes. Und dann sollte man damit einander dienen, weil wachsen lassen hat es jemand anders. Da konnte unsere Arbeit nichts bewirken. Ich las in den Kirchenpostillen der evangelischen lutherischen Kirche in unserem Ort Tostedt, dass die in Tostedt früher Naturalien ins Pfarrhaus brachten. 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, 18. Und die Kirchengemeinde in Tostedt, Tostede, Stätte des Todes, ein ganz düsterer Name, unser Dorfwald heißt Dübelshöpen, also Teufelshof, ist nicht so schön da. Die haben immer sich verweigert und haben die Naturalien nicht in den Pfarrhof gebracht, damit der Pastor was zu essen hat. Und darüber hat er sich in den Kirchenpostillen oft beklagt. Sie gehen lieber nach Dübelshöpen und opfern ihren Göttern, als dass sie in die Kirche kommen und auch die Abgaben verweigern sie. Das gibt es im natürlichen Bereich, dass der Mensch etwas verweigert, was Gott ihm anbietet, auch um andere zu beschenken. Und das gibt es auch im geistlichen Bereich. Denn unser Text geht ja weiter. Hier geht es auch um Gaben, die Gott gegeben hat. Er spricht dann hier, wenn jemand redet, also auch die Gabe zu reden, zeichnet uns unter aller Schöpfung aus. Aber er stuft das natürliche Reden noch eine Dimension höher ins Übernatürliche, denn er sagt weiter, so rede er es als Aussprüche Gottes. Und wenn jemand dient, und das ist die natürliche Ebene, unser Pflegedienst, was soll ich überall sagen, wo Menschen dienen, die uns das Brot backen und so weiter, dann hebt er das aus der natürlichen Dienstebene noch einmal höher und sagt, so diene er es aus der Kraft, die Gott ihm darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dieser Text macht eines deutlich. Dort steht nicht, falls jemand mal eine Gabe von Gott kriegt. Und er spricht hier von den Charismen, den übernatürlichen Gaben. Nicht den Feldgaben, aber den übernatürlichen. Falls, sagt er nicht, sondern so wie. Also er geht nicht davon aus, dass die übernatürlichen Gaben unter Christen Zufallstreffer ist, der ab und zu mal vorkommt, sondern er geht davon aus, dass alle Christen die übernatürlichen Gaben haben und wenn sie sie einsetzen, sollen sie sie aus der Kraft, die Gott darreicht, einsetzen. Das heißt, auch die Gabe, die man hat, gilt es nun so einsetzen zu lernen, dass Gott da drin ist. Übernatürliche Begabung wird also als normal angesehen. So war es in der ersten Christenheit. Jetzt kommen wir zu uns. Sind die übernatürlichen Gaben normal in deinem Christenleben? Ja oder nein? Falls jemand unter uns ist, der jetzt noch kein Christ ist, einfach mal so jetzt am Zaun sitzen und zugucken, was die Christen so beschäftigt. Vielleicht komme ich noch kurz zu Ihnen dann, aber da liegt der Schwerpunkt. Natürlich, übernatürlich. Gott ist übernatürlich und der Glaube an Gott öffnet eine andere Wirkungsdimension, die guten Gaben Gottes zum Dienst an den Menschen in übernatürlicher Weise erbitten und einsetzen. Das ist so die Stoßrichtung dieser Morgenpredigt. Paulus spricht also zu den ersten Christengemeinden, die es hin und her dann gab, weil sie gegründet wurden und viele zum Glauben kamen. Man schätzt in Korinth zwischen 3.000 und 5.000 Leute in der Gemeinde. Also die hatten ganz erweckliche Zeiten gehabt. Er spricht diese Leute an, was aber die geistlichen Gaben, Fachbegriff Charismen. Brüder, so will ich nicht, was die geistlichen Gaben betrifft, will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Ergo, ich rekapituliere und stelle fest, man kann also Christ sein und in Bezug auf die Charismen, die Gott uns anbietet, keine Info haben. Paulus sagt, ich will aber nicht, dass ihr ohne Infos seid in Bezug auf die Charismen. Es scheint für ihn dazu zu gehören zum christlichen Leben, dass ein Christ sich auch mit übernatürlichen Gaben beschäftigt. Und das wollte eure Gemeindeleitung so, und so ersetzen wir dieses Thema hier. Er sagt weiter, Paulus, zu den Christen in Korinth, ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezogen wart, ja sogar fortgerissen wurdet, also in einer zwanghaften Weise. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagen wird, Fluch über Jesus. Und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Und macht den Leuten deutlich, wie der Heilige Geist sein Werk durch uns Christen offenbar machen will und auch uns Sicherheit gibt, dass der Geist Gottes an uns wirkt. Das ist emotional nicht immer zu orten. Aber an den Ergebnissen sieht man's. Keiner kann sagen, er hat den Geist Gottes und er flucht Jesus. Das wäre nicht das Werk des Heiligen Geistes, sondern vielmehr ist er einer, der den Herrn Jesus Christus anbetet, lobt und preist. Da mischt er sich ein. Nun sagt er weiter im Vers 4, damit man nicht dumm stirbt. Mein Schwiegervater hat immer gesagt, lutherischer Pfarrer, es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben. Aber er ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von übernatürlichen Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, also in diesen Charismen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Wir beschäftigen uns also nicht mit irgendeinem nutzlosen theologischen Randgebiet, sondern zu etwas, was wir brauchen, sowohl persönlich als auch im Dienst an dem Nächsten. Dieses aber wirkt ein und derselbe Geist, 1. Korinther 12, Vers 11, und teilt einem jeden besonders aus, wie er will. Nun sagen spätestens hier einige, das entspannt mich zutiefst. Der Heilige Geist teilt aus, wie er will. Bei mir wollte er noch nicht. Deswegen lebe ich mein non-charismatisches Leben ganz beruhigt, ohne schlechtes Gewissen zu haben in Bezug auf das Wort Gottes. Mag sein, dass Gottes Geist früher mehr wollte als heute. Leute, so geht's nicht. In 1. Korinther 12, 31 wird ganz klar gesagt, wem der Heilige Geist austeilen will, achtet drauf, eifert um diese Gnadengaben. Der Geist Gottes will also austeilen bei denen, die danach streben. Das ist nicht der unberechenbare Geist Gottes, der also je nach Tagesform mal austeilt, ein bisschen in Afrika, ein bisschen in Asien, Europa, naja, sondern er will austeilen nach dieser Gesetzmäßigkeit, wenn er Christen findet, die das wollen. Offensichtlich ist diese Gabe so schön und wertvoll, dass er sie nicht verschleudert. Ich meine, wenn du 500 Euro verschenken würdest und da muffelt jemand rum und sagt, ja, weiß nicht und so, dem würdest du das nicht aufdrängen, weil für dich ist es ein Wert. Du hast dafür gearbeitet, aber du möchtest es verschenken. Du wirst es denen geben, die bedürftig sind und oh, das würde mir helfen in meiner jetzigen. Da fühlst du schon beim Geben Motivation, weil der empfängt, es würdigt, dass du es ihm anbietest. So bist du also gefragt, als Christ etwas von Gott zu begehren, was Gott als wertvoll in der Heiligen Schrift hat niederschreiben lassen. 1. Korinther 14,1, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Eifern hier, dieser Begriff, der steht im Altgriechischen vorrangig in der Verwendung für jemand, der immens verliebt ist, aber durch die Wehrdienst oder Armee von seiner Geliebten getrennt ist schon seit einem Jahr an der Front und jetzt die Tage auf dem Maßband zählt, wie man die Soldaten das früher gemacht haben, nur noch 5 Tage, nur noch 4 Tage und dann darf ich zu ihr, dann habe ich Heimaturlaub. Dieser Eifer zurück zu ihr, die ich liebe, die ich zurücklassen musste, diesen Eifer beschreibt hier das heilige Wort Gottes in Bezug auf die geistlichen Gaben. Für uns ist das nicht ganz leicht. Wir sind wirklich verwöhnte Konsumenten. Und es geht jetzt hier nicht um ein kleines Angebot noch mehr. Die Angebote im Supermarkt erschlagen ein Jahr. Früher, als ich das erste Mal die Metro betreten habe mit ihren himmelhohen Regalen, alles voll, dachte ich, liebe Zeit. Ich war immer froh, wenn ich raus war und habe gestaunt, wie wenig der Mensch eigentlich braucht von dem, was da ist. Aber jetzt verkündige ich etwas, was ihr braucht. Vielleicht hast du es bisher übersehen, weil das Angebot in unserer Konsumgesellschaft so reichlich ist, dass du die geistlichen Dinge, die ewigen Dinge vor lauter zeitlicher Konsumorientierung ganz außen vor gelassen hast. Beschneide dich mal in diesem Punkt und fange an, dich zu konzentrieren auf etwas, was Gott gerne dir geben will, damit du ihn dadurch verherrlichst und Menschen dienst. Eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr prophezeit. 2. Korinther 4,16, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Charismen ist nicht etwas für einen jungen Mann Mitte 20, der im Vollbesitz seiner Kräfte ist und sagt, oh, der ist jetzt stabil, den kann Gott gebrauchen, sondern auch bitte die ältere Generation unter uns, auch wenn man bis 70 Jahre alt geworden ist, noch keine charismatische Gabe bekommen hat, der innere Mensch kann noch erneuert werden. So haben wir also die Generation motiviert, auch die jungen Leute können gut zuhören, denn der Herr gebraucht schon früh die Leute, wenn ich an Samuel denke, der schon als Kind prophetisch begnadet wurde, und zwar so sehr, dass keins seiner Worte, die er sprach, hinfällt auf den Boden. Wann brauchen wir diese Geistesgaben? Nun, wenn diese übernatürlichen Dienste selten sind in der Gemeinde. Liebe Bielefelder Gemeinde, FCG, das könnt ihr nur beurteilen. Ich kenne euch nicht. Ich bin hier zum ersten Mal nach meiner Erinnerung. Ich war mal hier in Bielefeld auf irgendeinem Glaubenskongress. Der war aber von einem anderen Veranstalter hergestellt. Nun, diese übernatürlichen Dienste, wenn sie selten werden, offenbaren einen Mangel. 1. Samuel 3,1 und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen, also prophetische Wort. Und ein Gesicht war nicht häufig. Das ist eine Mangelbeschreibung. Ich will euch jetzt nicht bedrängen, aber irgendwo beginnt es doch erstmal damit, dass man die schlechte Nachricht verinnerlicht und begreift und richtig analysiert, um dann seine Konsequenzen zu ziehen und sagen, so soll es nicht sein. Ich weiß nicht, wenn du in einer Gemeinde warst früher, bevor du hierher kamst, wo es das nicht gab, da hat sich wahrscheinlich jeder beruhigt und sagt, ist doch viel ruhiger dann und viel übersichtlicher und kontrollierbarer, als wenn da diese übernatürlichen Dinge geschehen. Sehr unterschiedliche Motivation dabei. Man bejaht es, weil es in der Bibel steht, aber sucht nicht die Praxis. So soll es nicht sein. Das ist Unkenntnis. Ich möchte nicht, dass ihr in Unkenntnis seid in Bezug auf die Charismen. So also der Tenor der Heiligen Schrift. Die Bibel zeigt uns auch, dass ein Rückfall aus dem charismatischen Dienst möglich ist. Da wende ich mich denen zu, die in ihrem geistlichen Leben schon erwecklichere Zeiten hinter sich haben. Damals Jesus-People-Bewegung oder was weiß ich, welche Missionskonferenz für dich das Highlight schlechthin in deinem geistlichen Leben war. Und dann bist du begabt worden, prophetisch zu dienen. Das hat, bis die ersten Kritiken kamen, 2-3 Jahre angedauert. Dann wurdest du immer schüchterner und ruhiger und hast dich so langsam dezent zurückgezogen und dir gesagt, das lasse ich mir doch nicht antun. Ich versuche ja Gott zu dienen und die anderen hacken auf mir rum. Und dann wird das ruhig. Andere wiederum fangen an, diese Charismen irgendwie mit einer eigenen Heiligungsbemühung zu verbessern, zu forcieren. Da sagt Paulus den Christen in Galatien, Kapitel 3, Vers 2, habt ihr den Geist etwa aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Und wer also glaubt, dass erst wenn man als wiedergeborener Christ Heiligungsstufe Nummer 7 erreicht hat, erst hineinkommt in den charismatischen Dienst, dann ist das eine unbiblische Perspektive, die sich nicht halten lässt. Denn nicht aufgrund von unseren guten Werken und Leistungen in der Gemeinde verdienen wir uns langsam hoch, bis wir endlich in den charismatischen Dienst reinkommen können. Gott bewahre. Dann würde es wirklich still werden in der Gemeinde des Herrn und der übernatürliche Dienst würde sich einfach nicht ereignen, weil er eben nicht aufgrund von unseren Heiligungswerken geschieht, sondern aus Gnade, sagt mal Gnade. Aus Gnade, das heißt unverdient beschenkt werden. Unverdient beschenkt werden. So, wenn du also da das Gefühl hast, ich bin nicht so ein richtig toller Christ, da gibt's viel bessere in der Gemeinde. Und du denkst schlecht über dich, denkst über deine Fehler nach. Du bist genau die richtige Person. Du könntest begnadet werden. Zum charismatischen Dienst. Ihr habt einmal, sagt er den Christen in Galatien, im Geist angefangen in diesen Dingen und nun wollt ihr es in eurer natürlichen Kraft, hier steht wieder Fleisch, vollenden. Das geht schief. Apostel Johannes sagt in der Offenbarung im Auftrag Gottes, ich habe gegen dich, Offenbarung 2, Abvers 4, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist. Kehre um und tu wieder die ersten Werke. Da wende ich mich denen nochmal zu, die in ihrem geistlichen Leben mal schon bessere Zeiten hatten. Und Gott sich zur Verfügung stellte und Gott durch sie reden konnte. Wenn das viele Jahre schon her ist und dieses nicht mehr passiert, hast du diese erste Liebe verlassen? Denn die erste Liebe kümmert sich nicht nur in der Anbetung Gottes, das auch, sondern auch im Dienst am Nächsten, dort offenbart sie sich. Und zurückkehren zur ersten Liebe bedeutet nicht nur das wohlige Gefühl der Gegenwart Gottes zu genießen, sondern auch die ersten Werke wieder zu tun, die man in dem Strom des Heiligen Geistes und seiner Begabung getan hat. Wir haben gestern auch gebetet für Leute, die die Gabe der Zungenrede, die sie im Zuge der Taufe im Heiligen Geist bekommen haben, nicht mehr eingesetzt haben. Die ist eingerostet. Wir sollen diese Dinge also auch nutzen, wenn Gott sie uns schon gibt. Wenn einer deinen 500-Euro-Schein einfach so einsteckt und in die Mülle tut oder irgendwo verlegt, weil er paddelig ist oder was soll ich sagen, dann krampft dir das Herz. Was macht der damit? Da kann man noch gute Sachen mit anmachen. Und unser Herr, den krampft es auch und sagt, den habe ich denen doch Gaben geschenkt. Was machen die damit? Die lassen das irgendwo rumliegen und die Dienste, die da drin warten, freigesetzt zu werden, die blockieren sie einfach durch Unwilligkeit oder, soll ich sagen, Unkenntnis. So soll es nicht sein, dass wir in Unkenntnis diese geistlichen Dinge verlagern. Ich husche hinein und gehe einmal ruckzuck durch die neuen Gaben. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Sonst mache ich einfach den zweiten Teil im zweiten Gottesdienst. Der Pastor wird mich nicht kreuzigen dafür. Ich hoffe es. 1. Korinther 12, Vers 8. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben. Da haben wir schon die erste übernatürliche Gabe. Ach, kennt ihr das Sprichwort? Wenn Dummheit quietschen würde, würde der den ganzen Tag mit der Ölkanne rumlaufen. Hat man mir mal gesagt, als 16-Jähriger, als ich ein Praktikum machte in einem Metallbetrieb. Mein Schwiegervater, lutherischer Pfarrer, schon beim Herrn, der sagte immer, oh, das möchte ich ja fast meinem Gott übel nehmen, dass er der Dummheit keine Grenzen gesetzt hat. Also es braucht Weisheit. Es braucht Weisheit. Weisheit hat nichts mit Klugheit zu tun. Weisheit hat auch nichts mit der Fülle von Wissen zu tun, hat nichts mit akademischen Titeln zu tun. Weisheit ist die Fähigkeit, das Richtige von dem, was man weiß, zu sagen, im richtigen Moment den richtigen Leuten. Und man muss bei dieser Gabe auch genau hingucken, denn dort steht nicht, dass wir die Gabe der Weisheit bekommen. Bitte lest die Bibel immer genau, sondern es ist ein Wort der Weisheit. Diese Gnadengabe, dieses Charisma, ein Wort der Weisheit. Das heißt, ein Mensch empfängt von Gott Weisheit für eine Situation und draußen im Foyer redet er schon wieder dummes Zeug. Das muss eine Gemeinde ertragen können. Dass er einen Unterschied macht, oh, da blitzt Gott durch mit seiner Weisheit, man lässt sich beschenken, Hilfe ist da und dann geht's halt wieder, es ist keine Dauergabe, es ist eine Inspirationsgabe, wo wir tatsächlich mal ein Wort der Weisheit rausgeben. In Sachen Weisheit, wenn man die Bibel durchliest, findet man einen großen König namens Salomo. Der war in einer schwierigen Situation, zwei Damen waren vor ihm geführt und er sollte nun das Endurteil fällen. Die beide behaupten, das Baby, das da noch ist, dass das beiden gehört. Also jede sagte, das gehört mir. Die Geschichte ist hinläufig bekannt. Diese beiden Damen waren wohl in einer WG zusammen. Und die eine ist beim Stillen, beide hatten Babys, beim Stillen wohl eingeschlafen, hat mit ihrer Brust das Kind erstickt und merkte das dann irgendwann in der Nacht und hat dann bei der Freundin, die auch ein Baby hatte, kurzerhand das Baby ausgetauscht und ihr das tote Baby gegeben. Und sie hatte das lebendige Baby. So, und die hat natürlich protestiert, sind Rechtsweg gegangen und so sind sie beim König Salomo. Was macht er? Ganz brutal. Aber er hatte Gott um Weisheit gebeten. Er sagt, Soldat, teil doch das Baby durch zwei Hälften, gib jedem die Hälfte, dann habe ich Ruhe. Und der Soldat kommt und will nun das Werk tun und dann sagt die eine Mutter, oh König, was hast du weise gesprochen? Und die andere sagt, oh bitte tu es nicht, gib's ihr. Da erkannte er, wer die wahre Mutter ist. Man möchte sagen, das ist ein schöner Trick, den merke ich mir, dann brauche ich nicht dieses Wort der Weisheit. Aber das Leben bringt ständig neue Situationen, wirklich ständig neue Situationen. Und wir brauchen auch Weisheit in der Kindererziehung. Ja, auch die Frauen brauchen Weisheit, mit ihren Ehemännern umzugehen. Und umgekehrt, denn die Frau ist ein Dauermysterium. Ihr glaubt gar nicht, wo wir überall Weisheit brauchen, in der Führung eines Hauskreises. Denn da kommen nicht immer nur brave Leute hin. Es gibt auch schwierige Menschen und es braucht Weisheit, sie zu handeln. Und jetzt könnte ich weitermachen und weitermachen und weitermachen. Ich verabschiede mich mal aus dieser Gabe. Es soll euch nur ein Gefühl geben. 1. Korinther 12, Vers 8 heißt es weiter, einem anderen, das ist aus dem Angebot des Geistes Jesu, dies Charisma vom Wort der Erkenntnis. Speziell in der jungen Generation habe ich in Europa festgestellt, dass man diese Gabe gerne falsch interpretiert. Das liegt aber auch am Übersetzungsfehler, insbesondere wenn wir Sprecher hatten aus dem amerikanischen Raum. Da ist ein, ich kann mich erinnern, in der Kongresshalle Hamburg, ein amerikanischer charismatisch begabter Prediger sagt dann, als er anfing, im Geist zu dienen nach der Predigt, ah, hier sitzt deine Frau, I have a word of knowledge, hier sitzt eine Frau, und dann fängt er an, über ihr Leben etwas zu sagen. Und er, Knowledge, also Erkenntnis, sagt dann, ja, er hat ein Wort der Erkenntnis und so, oder er erkennt, ist ja vielleicht noch logisch im Deutschen, aber das trifft die Sache nicht. Was er dort tut, ist doch ganz klar Prophezeiung, ist nicht Erkenntnis. Denn die Heilige Schrift zeigt uns mit dem Wort erkennen etwas ganz Intimes. Nämlich, wenn wir, ja, dieses Wort wird im Altgriechischen für die Sexualsprache eingesetzt. Adam erkannte Eva und sie gebar Kain. Wiederum erkannte Adam Eva und sie gebar. Da kommt das Wort eigentlich ja auch im Neuen Testament. Josef erkannte Maria nicht, bis sie Jesus geboren hatte. Da kommt etwas ganz eng zusammen. Wir können als Mann viele Frauen kennen, aber sie erkennen, das ist etwas Besonderes und etwas Heiliges, was in die Ehe hineingehört, wo man sich dermaßen öffnet für den Nächsten, dass zwei ein Leib werden. Und wir können auch viel Wort Gottes kennen, ohne es erkannt zu haben. Viele kennen zunehmendem Maße, dass es die Liebe gibt zu einem Ehepartner. Aber nur die Kenntnis, dass es diese Liebe zu einem Ehepartner gibt, heißt noch nicht, dass sie diese Liebe erkannt haben und sie als ein Besitz in sich tragen. Und das Geheimnis vom Wort der Erkenntnis ist ein gravierendes. Es geht hier fraglos um das Erkennen nach demselben Geist von dem Wort Christi, von der Heiligen Schrift. Diese Gabe lässt dir das Wort Gottes zu einer Kraft werden. Ich nehme ein Beispiel aus der Kirchengeschichte. Martin Luther, verzweifelt an sich selbst als junger Mönch und Priester in Ausbildung, hängt dort in seiner Gebetszelle, wir gedenken 500-jähriges Jubiläum an ihn, und ringt nun um seine Gerechtigkeit vor Gott, dauerschlechtes Gewissen, weil er auch cholerische Züge hat, dies und das. Jedenfalls erkennt er dann in der Heiligen Schrift diesen Satz, der Gerechte wird aus Glauben leben, nicht aufgrund von Werken. Und das hat er vielleicht öfters gelesen in seinem Studium, aber jetzt, während er vor Gott in seiner Verzweiflung ringt, gibt Gott ihm diesen Zugang, das Wort zu erkennen. Und plötzlich gewinnt diese allgemeine Aussage eine Kraft in seinem Leben, dass er zu dieser Erkenntnis steht, egal wie ihm der Wind entgegenbläst, mit dieser großen allmächtigen Kirche, in der er sich bewegt. Bis hin vor dem Kaiser, dass er bereit ist, wegen einer Worterkenntnis sein Leben zu lassen. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Wenn wir durch die Kirchengeschichte gehen, als Leute merkten, dass wer glaubt und getauft wird, errettet werden. Nach dem Glauben an die Gnade Christi, das ist ja ein Luthererbe, kam die Täuferbewegung, sie erkannten die Notwendigkeit der Taufe im Wasser. Jesus hat über die Taufe im Wasser gesagt, es gebührt uns, alle Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. Aber für viele ist Taufe, wie sagen sie, etwas, eine Zeremonie, kann man haben, kann man nicht haben. Und es stimmt, Taufe allein macht nicht selig. Das Geheimnis liegt doch im Glauben. Beten allein macht nicht selig, aber Glaubensgebete, die haben Verheißung. Und so gibt es auch die Taufe des Glaubens, keine Frage des Alters. Der Glaube entsteht nur, wenn man die Sprache versteht und das Evangelium zu uns kommt, in unserem Herzen den Glauben wirkt. Daraufhin können wir Werke tun, entweder annehmen den Christus, den einzigen Weg zu Gott, oder eben auch ihm nachzufolgen und die Taufe im Wasser zu tun. Und diese Täuferbewegung wurde enorm verfolgt. Wir haben also in der Kirchengeschichte gerade im 17. Jahrhundert ganz dunkle Skizzierung. Wenn man also nur an Zürichsee-Männedorf denkt, wo Zwinglicher und die führende Persönlichkeit der Protestanten in der Schweiz war, da hat man die Täuferbewegung zur Ketzerbewegung denunziert und hat denen gesagt, wir werden euch bekämpfen. Und so haben sie mitgekriegt, dass eine große Taufe stattfinden soll. 3000 teufelwillige Leute waren da. Und dann kam die Kirchenobrigkeit samt Soldaten und Stadtpolizei und hat dieser Veranstaltung widerstanden, gesagt, wer hier ins Wasser geht und sich taufen lässt, der wird durch das Schwert sterben, den Tod eines Ketzers. Nun müsste man meinen, dass die Leute sagen, ja, taufen hin, taufen her, Hauptsache Glaube, oder das tun wir mal nachts heimlich. Einer nach dem anderen steigt angesichts dieser Drohung in das Wasser. Und als er rauskommt, schiebt ihm der Soldat das Schwert durch den Leib, er fällt ins Wasser. Man sagt, die Bucht von Männedorf war blutrot, weil alle trotzdem Gott mehr gehorchten als den Menschen. Und so stark kann eine Erkenntnis sein. Unsere Väter, die auch die Erkenntnis in Bezug auf die Taufe im Heiligen Geist hatten, wie die Charismen hatten, wurden in den eigenen Reihen der Kirchenväter diskriminiert, dass das dämonisch sei, und haben viel lieber sich diskriminieren lassen, als dieser Erkenntnis, ja, wie soll ich sagen, zu widerstehen oder abzusagen. Sie hat sie einfach erfüllt mit Kraft. Sie waren bereit, diskriminiert zu werden. Ja, einige sind deswegen zu Hitlers Zeiten auch ins Gefängnis gekommen von unseren Vorvätern und haben viel lieber den Preis bezahlt, weil die Erkenntnis des Wortes Gottes ihnen diese Stabilität gab. So, jetzt auf kurz gesagt, ihr lieben Hauskreisleiter, die ihr das Wort Gottes weitergebt, Mitarbeiter, Älteste, wir können dieses Wort Gottes informell als Logos, Geschriebenes weitergeben, dann haben wir eine intellektuelle Bildungsleistung vollbracht. Aber das schafft keine stabilen Christen. Das Wort, das wir weitergeben, braucht diese Gabe vom Wort der Erkenntnis, dass, wenn wir es verkündigen, bei den Leuten so tief ins Herz fällt, dass es reingeschrieben wird und sie es nicht wieder vergessen. Und es ein Teil ihres Glaubens wird. In diesem Punkt, bitte, übersät die Gabe nicht, wenn du da in Unkenntnis warst. Such sie ab heute, ab jetzt, wo du es begriffen hast und sag, ja, Herr, das will ich. Eifere danach, wie der an der Armee Dienende auf seine Geliebte wartet, um mit ihr wieder zusammen zu sein. Die dritte Gabe ist die Gabe des Glaubens. Das hat nichts mit dem Erlösungsglauben im Allgemeinen zu tun. Christen werden gläubig. Das ist eine Gabe, die Gott gibt für Dienstaufträge, die anstehen. Ich neige dazu, dieser Gabe auch den Namen zu geben, das ist Projektglaube. Wenn irgendetwas ansteht, wofür man außergewöhnliche Glauben braucht, weil Erfahrung und eigener Verstand nicht reicht, das zu vollbringen, dann braucht man so ein Projektglauben. Ich denke an Noah, der sollte in einem Gebiet, wo es ein, zweimal am Tag, also zwei Tage maximal im Jahr mal regnet, ein Riesenschiff bauen. Und der war ja nicht Werftunternehmer, sondern maximal Landwirt oder mit Nomaden, Substanz im Blut. Also den traf's wirklich am linken Fuß. Der hatte nur ein Projekt von Gott aufs Herz gelegt, aber er wusste, es ist die Rettung, das Ding muss angegangen werden. Und dann ist der da mit der ganzen Familie ans Werk gegangen. Denn Gott hat ihm zwar die Maße hinterlassen, aber nicht gesagt, wer das bezahlt. Könnt ihr euch vorstellen, wie viele Urlaubsausflüge der sich verkniffen hat und wie viele Restaurants er gemieden hat und, um das Geld immer wieder zusammenzukriegen, dieses Projekt voranzutreiben. Und man möchte sagen, naja, für 1-2 Jahre reicht die Kraft und wenn es dann schief geht, geht es halt schief, aber der hat fast 100 Jahre dran gebaut. Und das kann man nur mit einer Gabe des Glaubens. Oder Mose kriegt den Auftrag, 400-jährige Versklavung als Einzelperson aufzulösen gegen diese Armeemacht Ägypten, um sein Volk daraus zu führen. Das ist eine Unmöglichkeit. Aber er hat die Gabe des Glaubens, da durchzumarschieren. Und er ist da durchmarschiert. Und jetzt könnte ich munter weitergehen, auch aus meinem eigenen Leben zählen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es diese Glaubensgabe gibt und dass man sie erbitten kann. Und zwar im Zuge des Auftrages. Wenn in dir eine Sehnsucht ist, für Gott, zur Ehre Gottes und für den Dienst am Mensch etwas zu tun, dann rate ich dir, bitte um diese Gabe. Du kannst nämlich als Christ diesen sanften Eindruck eines Projektes, das Gott dir aufs Herz gelegt hat, jahrelang mit dir rumschleppen, ohne dass es real wird. Weil die Mittel fehlen, weil gedanklich das Ding nicht rund ist, weil immer was dazwischen kommt und so weiter und du wartest und wartest und wartest und wartest. Ich habe Ähnliches gesagt in Süddeutschland vor, glaube ich, 6-7 Jahren. Und dann kam eine Dame in der Pause auf mich zu bei diesem Seminar und sagte, ich brauche die Gabe des Glaubens. Und hat nichts erzählt, was, warum, wo sie drinsteckt und so weiter. Und ich betete kurz mit ihr. Habe sie vorher nicht gekannt, nachher auch nicht wieder gesehen. Aber jetzt, vor 7-8 Monaten kam sie auf mich zu bei einer größeren Veranstaltung in Süddeutschland und erzählte mir, Pastor Els, erinnern Sie sich noch? Und dann nannte sie sogar das Datum. Ich sage, nee, nicht wirklich. Und dann erzählt sie ihre Geschichte, sage ich, war da in dem Seminar und ich habe schon seit über 12 Jahren diesen Wunsch, ein Haus aufzubauen für Frauen, die zu Hause geschlagen werden, die diskriminiert werden und die nicht abtreiben wollen. Das ist mir so eine große Not über 12 Jahre, aber ich habe immer resigniert, weil ich das Ding nicht angehen konnte. Und jetzt darf ich Ihnen was sagen. Sie haben kurz mit mir gebetet. Das war ganz emotionslos. Aber ich habe jetzt schon 3 Objekte, ich habe 12 Angestellte und bin die Leiterin dieses Projektes. Und wir dienen Frauen. Und er dachte, ja, da freue ich mich mit. Ich weiß, dass Gott Gaben gibt. Er gibt nicht nur Aufträge, er gibt auch die Kraft, die Aufträge durchzuziehen. Und bitte, hier, wie sagt Johannes so unverschämt, aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade. Ich sehe den richtig zugreifen. Sei nicht so bescheiden. Greif zu. Amen. Ihr seid wirklich höflich. Diese Gabe erträgt auch Misserfolg. Wenn ich also Hebräer 11 ab Vers 35 lese, boah, was sind das für Glaubenshelden? Das sind nicht die Siegertypen, das sind offensichtlich die Verlierertypen, denn sie wurden gefoltert, haben Befreiung nicht angenommen, weil sie die Gabe des Glaubens in sich trugen oder das Wort der Erkenntnis. Johannes Huss, der Vorreformator, der es nicht geschafft hat. Wie oft ist der auf der katholischen Folterkammer geschmerzt worden, bis er in der Ohnmacht nahe dann angeblich widerrufen hat. Und als er in der Zelle erwachte aus seiner Ohnmacht, hat er gleich gefragt, den Wärter, habe ich widerrufen? Und er sagt, ja, Sie haben widerrufen. Ich widerrufe, dass ich widerrufen habe. Und das hat man 3-mal mit ihm gemacht, bis er dann wirklich getötet wurde. Was für eine Kraft! Was für eine Kraft. Wir brauchen eine übernatürliche Kraft. Das Projekt Jesu Christi Gemeinde zu bauen, ist ein übernatürliches Projekt. Das kriegen wir mit unseren natürlichen Gaben nicht hin. Gehe ich noch in die 4. Gabe rein, mit der Uhr im Auge. Da ist dann die Gnadengabe von Heilungen. 1. Korinther 12, Vers 9. Einem anderen aber Gnadengaben der Heilung in dem einen Geist. Es gibt Leute, die haben gehört, dass da irgendwo in einem Erweckungsgebiet, Südafrika oder Nigeria oder in Amerika, jemand die Gabe der Heilung hat. Die sind bereit, jeden Flugpreis zu zahlen, um dort von dieser Person geheilt zu werden. Darf ich es dir sagen, sparst vielleicht Geld, es gibt keinen Diener oder Dienerin Gottes auf dieser Erde, die die Gabe der Heilung hat. Die Gabe der Heilung gibt es nicht. Sondern wir müssen unsere Bibel genau lesen. Einem anderen, hier ist der Singular, aber Gnadengaben der Heilungen. Wir haben also es mit einem doppelten Plural zu tun. Dieses Wort Iama spricht von einer entweder spezialisierten Gabe, bestimmte Krankheiten zu heilen. Ich hatte so eine Dame bei uns, die hat als Jugendliche mitgemacht, diesen Kurs über Charismen. Und die hat also diese Gnadengabe der Heilung bekommen im Bereich von Blutdruck. Unsere alten Geschwister waren hoch erfreut, wenn die ans Mikrofon gingen. Denn wenn die was hatte, dann sagte sie, dein hoher Blutdruck geht jetzt auf normal, 120 zu 80, wie ein Jugendlicher. Und setzte sich, hinterher haben wir Zeugnisse bekommen. Und wir haben wirklich eine Ärzteschaft, glaube ich, über 12 Ärzte da in der Gemeinde, die haben dann immer mit Diagnosen die Zeugnisse bestätigt. Das Schöne an diesen Gaben der Heilung ist, dass der Patient selber nicht glauben muss. Und das ist bitter nötig. Angesichts der Zweifel, die unsere Gesellschaft plagt. Sie ist eigentlich auch eine evangelistische Gabe. Und ich habe gedacht, also darum bitte ich auch. Ich meine, aus seiner Fülle sollen wir doch nehmen Gnade um Gnade. Einige sagen, ja, da weiß ich, ob der Heilige Geist mir sowas geben wird. Wer weiß, also andere mögen das kriegen. Ich sag, greif zu, greif zu, greif zu, hol dir eine Gabe, fang an darin zu leben, dass Fortschritte offenbar werden, bist du stabil darin, hol dir die nächste Gabe. Gemäß deiner Aufträge und deiner Dienstbereitschaft wird Gott dich ausrüsten. Das ist das, was ich erlebt habe. Ich habe in dem Bereich der Gnadengaben von Heilung meinen ersten Einsatz gehabt, leider in einer großen Runde, 3000 Leute in irgendeiner Stadthalle in Zürich. Ich war junger Pastor. Werner Kliesel lud mich ein, dort zu evangelisieren. Und es war schon der dritte Abend und es war sehr zäh, oder vielleicht war das nur eine Christenansammlung. Da waren also vielleicht ganze 20 Leute nach vorne gekommen, ihr Leben Jesus zu geben. Und ich sage, Herr, das kann nicht alles sein. Ist jetzt der letzte Abend, du musst etwas Größeres tun. Und fuhr meine Antenne aus, wie wär's mit einer Heilung, Herr? Habe ich so gesagt zu ihm. Und jäh kriege ich diesen Satz. Da oben in der Empore ist eine Frau in einem weißen Baumwollmantel, die seit Jahrzehnten von schwerster Migräne geplagt wird, dass die Tabletten nicht reichen, die wird jetzt gesund. Genauso habe ich es dann, nicht so mit fester Stimme wie eben, aber also recht gezittert, weil aller Anfang ist schwer. Und ich hatte damals nur Scheinwerfer, das Auditorium war dunkel für mich, so ich konnte nicht sehen, ob da jemand schwarz oder weiß trägt. Und dann war ich still, ich habe es gemacht. Und diese 2 Minuten Stille waren gefühlte 5 Stunden. Ich sag, ja, jetzt habe ich das gemacht. Und nu? Und alle guckten auf mich und sagten, was soll das jetzt? Kann ja jeder sagen. So, ich hörte regelrecht den Zweifel, besonders unter den Gläubigen und so. Und dann zupft mich Werner Kniesel und sagt, Ingolf, darf ich mal ein kurzes Interview machen? Da stand eine Frau daneben, eben weißen Mantel übergehängt. Und dann machte er das ganz geschickt. Fragte die Dame, kennen Sie Pastor Elze? Sagt sie, nein. Er wollte sicher gehen, dass das nicht abgesprochene Geschichte war, die da vorgeführt hat. Wie sind Sie denn in diese Veranstaltung gekommen? Ja, und das zum ersten Mal. Ich sah ein Plakat in der Fußgängerzone. Und bitte erzählen Sie mir doch mal, was Sie erlebt haben. Und dann wiederholte sie das, als der Pastor das sagte, ging eine Kraft durch meinen Kopf. Und ich hatte wirklich pochende Schläfen und hat das kurz beschrieben, ihre Not. Und dann bin ich kopffrei und schüttelte den Kopf und machte deutlich, da ist wirklich etwas geschehen. Und fragte, sind Sie denn schon Christ? Und dann sagte sie, könnte ich jetzt so nicht sagen. Und dann, Pastor Els, was würden Sie dieser Frau empfehlen? Ich sage, ich würde ihr empfehlen, nicht nur die Krankheit Gott behandeln zu lassen, sondern ihr ganzes Leben soll sich da unten hinstellen zu den anderen. Was sie auch tat. Und dann kamen die Leute. Nochmal 60 Leute. Jedenfalls sagt er, wir haben die alle getauft. Wir haben sie Bekehrungstaten unterschreiben lassen, waren echte Bekehrung, die Jesus durch die eine der Gnadengaben der Heilung auslöste. Warum erzähle ich diese Dinge? Ja, irgendwo muss das ja in der Praxis greifen. Du sagst, ja, das ist eine typische Pastorengabe, die vor Leuten sprechen. Die haben eine größere Chance, Gott zu ehren. Oh nein. Der Lohn im Himmel ist viel größer für all die Dienste, wo Gnadengaben der Heilung im Verborgenen geschehen. Hallo. Im Verborgenen geschehen. In deiner Familie, wo auch immer, bei einem Nachbarn oder wenn du einen Krankenbesuch machst und du hast diese Gabe erfleht, fährst du deine Antenne aus, denn sie wirkt erst dann, wenn du sagst, Herr, dein Knecht hört, deine Magd hört, hast du etwas für diese Person, gib es mir. Und wie oft konnten wir Menschen so ihr Krankheitsleid verkürzen. Hunderte und Aberhunderte, irgendwo habe ich eine Zeugnisdatei, wo mir die Leute denn immer geschrieben haben. Jetzt gerade am Sonntag kommt einer, sagt, vor 20 Jahren, ja, da waren sie hier in der Gegend und da hatte ich ein jahrzehntelanges Asthma-Leiden in einem Moment verloren. Das ist jetzt 20 Jahre her, meine Lunge ist immer noch frei. Ich sage, wie schön, wäre doch schade, ich hätte nicht drum gebeten. Was aber die Geistesgaben betrifft, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis bleibt. Ich mache nachher weiter, Pastor. Genehmigst du das? Denn da kommen noch ganz spannende Sachen. Und ich mache einfach artig Schluss und wir stehen noch auf zum Gebet. Unser Vater im Himmel, was du hier auf dieser Erde machst, ist außergewöhnlich und schön. Alle, die hier deine Gnade erlebt haben, können das mit mir bestätigen. Du gibst unserem Leben Sinn. Du öffnest uns eine ewige Perspektive. Wohl wissend, dass unser Leib keine ewige Verheißung hat, altern wir vor uns hin, aber in eine Ewigkeit hinein. Herr, wir möchten, dass die Menschen aufmerksam werden auf dich. Wir möchten, wie du, das Leid der Menschen mindern und auflösen. Danke für dein Vorbild, wie du auch den Menschen geholfen hast, mit der Kraft deiner Verkündigung, dass Erkenntnis sich ausbreitete, Menschen stabil wurden, an deiner Seite voranzugehen und diesen Glauben zu leben. Und vieles mehr. Herr, selbst Heilung, Herr, hast du ausgeteilt in wunderbarer Weise. Und du wohnst in uns durch deinen Geist, willst diese Werke immer noch tun. Wir danken dir, dass du uns Gaben hinterlassen hast durch deinen guten Geist. Und nun, Herr, stehen wir vor dir und prüfen uns selbst, ob wir diese Dinge kennen oder nicht. Und Herr, wo wir sie gekannt haben und nicht begehrt haben, vergib uns. Wäre das dein Gebet, dann heb beide Hände empor und sag, Herr, ich wusste davon, aber ich habe es nicht begehrt. Vergib mir. Das ist eine Sache zwischen Jesus und dir. Ich weiß, nur durch Umkehr beginnt die Chance, in etwas Neues zurückzukehren. Ja, ich bete für alle, die sich hier bekennen, deine Sache minder angesehen zu haben, dass du ihnen gnädig bist. Ihn vergibst. Und auch die, die ohne Kenntnis waren. Herr, ich segne sie, damit sie dieses Geheimnis des übernatürlichen Verlangens nach deiner Gabe und deinen Gaben bekommen. Und Herr, ich bete darum, dass schon jetzt Leute mutig sind, im Glauben bitten, dass du ihnen Gaben gibst. Und ich heb meine Hände auf zu dir, von dem alle Hilfe kommt, und segne diese Leute. Nimm sie mit hinein in dein übernatürliches Wirken zur Ehre unseres Herrn. Amen. Amen. Amen.